Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus darf ich euch alle ganz herzlich heute Morgen zum Gottesdienst am 11. Sonntag nach Trinitatis begrüßen. Trinitatis, ihr wisst es, bedeutet Dreieinigkeitsfest. Der Trinitatis-Sonntag ist immer der erste nach Pfingsten. Also wir sind jetzt 12 Wochen schon an Pfingsten vorbei. So viel zu der Begrifflichkeit, die Sonntage nach Trinitatis. Ganz herzlich begrüßen möchte ich Thomas Kretz aus Dillenburg. Hallo, du bist unser Prädikant heute. Vielen Dank für deinen Dienst und herzlich willkommen nochmal. Ja, auch liebe Grüße an Frau Lommel. Danke für Ihren Dienst. Schön, dass Sie gesund sind, Frau Lommel. Das freut uns sehr. Folgendes habe ich abzukündigen. Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis und um 20 Uhr ist Kirchenchor, beides hier in Medenbach. Am Dienstag um 15.30 Uhr ist Konfirmandenunterricht in Erdbach. Donnerstag 15 Uhr Frauenhilfe Breitscheid, 19 Uhr CVJM Floorball Breitscheid und 19 Uhr CVJM Tischtennis in Medenbach. Freitag 9 Uhr, wie immer, Bibelwalking mit Horst Martin Stahnke, Treffpunkt Hofgut Neustadt. Und am Freitag um 17.30 Uhr CVJM Jungenschar. Am kommenden Sonntag findet hier vor Ort kein Gottesdienst statt. Also nächste Woche kein Gottesdienst hier. An dessen Stelle sind wir alle ganz herzlich zum Gottesdienst im Nachbarschaftsraum in die Schlosskirche nach Beilstein eingeladen. Also nächste Woche sind wir in Beilstein. Aber nicht um 10 Uhr, so wie es im Plättchen stand, sondern um 14 Uhr. Der Gottesdienst in Beilstein beginnt um 14 Uhr. Das Thema wird sein, Nobody is perfect. Anschließend wollen wir in der Kirche gemeinsam Kaffee trinken und wer möchte, kann gerne etwas fürs Kuchenbuffet spenden. Es sollte aber etwas sein, das man einfach aus der Hand essen kann. Die Kollekte heute, die erbitten wir für das Bergwaldprojekt. Das Bergwaldprojekt organisiert seit 35 Jahren Freiwilligeneinsätze zum Schutz von Wäldern und Mooren. Im Projekt Neuhäusel im Westerwald wird durch Pflege- und Schutzmaßnahmen die naturnahe Waldentwicklung gefördert für ein stabiles Waldökosystem, das langfristig Bodenwasser, Biodiversität und Klima schützt. So, dafür sammeln wir heute. Dann habe ich noch eine E-Mail bekommen von Pfarrer Thomas Gessner aus Schönbach. Der Thomas schreibt uns, liebe Musikinteressierte, am Mittwoch, den 19.08. findet von 19.30 Uhr bis ca. 21 Uhr der nächste Abend der Reihe Holy Noise Unplugged in der Kirche Gundersdorf statt. Das Programm für dieses Mal steht noch nicht fest. Liedwünsche bitte an ihn oder könnt ihr auch über mich, wenn ihr irgendwas da singen wollt. Es wird jedenfalls wieder ein bunter Mix aus bekannten und weniger bekannten Stücken, teils zum Mitsingen oder Mitmachen, teils zum Hören und Genießen. Wer eigene Stücke beitragen möchte, ist auch herzlich willkommen. Also nächste Woche Mittwoch, 19.30 Uhr in Gundersdorf, Singabend. Ja, dann geht's weiter. Thomas, ich habe dir ja schon gesagt, es wird wie eine Predigt, gell? Hört nicht auf. Das geht jetzt weiter mit dem Dekanatskirchentag, 12. und 13. September. Die Helferliste hängt draußen aus, ihr wisst das, ich habe das schon oft abgekündigt. Es hat sich bis jetzt erst einer eingetragen. Es wäre schön, wenn da noch ein bisschen was dazukommen könnte an Helfern. Dann, wie immer, der Briefkasten draußen, nutzt den fleißig, um Gebetsanliegen zu formulieren. Werft ihn in den Briefkasten ein, wir nehmen das gerne mit in den Gebetskreis und beten dann darüber. Ich sage immer, das könnt ihr auch gerne anonym machen, das ist gar kein Problem. Einfach draufschreiben, für wen gebetet werden soll. Gut, dann jetzt noch ein ganz anderes Thema. Die Kirchenvorstandswahl steht, ich will nicht sagen vor der Tür, aber im Juni im nächsten Jahr wird Kirchenvorstandswahl sein. Ihr wisst ja, wir oder uns hier als Kirchengemeinde Breitscheid-Medenbach, die wird es ab 1.1. in der Form nicht mehr geben. Wir sind dann Mitglieder in einem Nachbarschaftsraum zusammen mit 8 anderen Kirchengemeinden. Und auch ab 1.1. wird dieser Nachbarschaftsraum einen eigenen Kirchenvorstand schon haben. Und hier für euch oder für Medenbach und Breitscheid werden das Caro Horn und ich sein. Und zwar so lange, bis ein neuer Kirchenvorstand im Juni gewählt wird, der dann am 1.9. seine Arbeit im nächsten Jahr dann aufnimmt. So, was ist das Problem? Wir haben keine Kandidaten. Wie immer, alle 6 Jahre geht es dann los. Nur diesmal ist es ein bisschen anders, weil, ich kann das ja euch in meinem Vorgriff sagen, von uns aus dem Kirchenvorstand keiner weitermachen wird, so wie es im Moment aussieht. Sollte sich da nicht gewaltig was ändern noch, dann wird es weder von Breitscheid noch von Medenbach jemanden geben, der sich weiter verpflichtet im Kirchenvorstand. Was brauchen wir? Wir brauchen 2 Kandidaten. Also nicht mehr so wie früher hier, wir hatten ja 9 Kandidaten teilweise. Wir brauchen für die Kirchenvorstandswahl im Juni 2027 2 Kandidaten. Können 2 Medenbacher sein, können 2 Breitscheider sein, kann 1-1 sein. Bitte macht euch Gedanken, wie geht es weiter? Also das wäre schon sehr wichtig, dass wir 2 Kandidaten finden, die uns dann in diesem Gesamtkirchenvorstand im Nachbarschaftsraum für die nächsten 6 Jahre vertreten. Rein informativ noch dabei, es wird eine reine Online-Wahl werden. Da gibt es kein Wahlbüro mehr. Irgendwann kommt mal ein Schreiben von der Kirche, da ist ein Einwahlcode drauf, damit kann man dann online sich einwählen und seine Stimme abgeben. Parallel dazu wird da auch ein Antrag auf Briefwahl dabei sein. Das gibt es natürlich nach wie vor. Ihr könnt dann auch per Briefwahl diesen neuen Kirchenvorstand wählen. Aber es gibt kein Wahlbüro mehr. Es entwickelt sich halt alles in diese Richtung. Ich habe mit dem Dekan auch darüber gesprochen. Das ist einfach eine Kostenfrage. Was ist denn so teuer? So sieht das heute knallhart aus, so muss man es ehrlich sagen. Ich gebe es euch weiter. Wie gesagt, ich bin nur der Bote, gell? Steinigt mich nicht. Ich bin nur der Bote der schlechten Nachrichten oder der Nachrichten allgemein. Wir haben uns gegen vieles gewehrt und manches ist dann doch so gekommen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, geht in euch. 2 Leute brauchen wir für die Kirchenvorstandswahl im Juni. Und diese Leute sollten auch bis Ende Januar bekannt sein, damit wir auf der Gemeindeversammlung Ende Januar diese Leute auch vorstellen können. So, genug geredet. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied 503. Ist das richtig, Thomas? Ja. Gut. Das Lied 503, die Strophen 1, 2, 8, 10 und 11.
Auch von mir einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, heute mit euch Gottesdienst zu feiern. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und der dich in seiner Liebe und Treue niemals loslassen wird. Amen. Wir wollen Gott anbeten mit den Worten des Psalm 145. Das ist die Nummer 756 und ich bitte euch, die eingerückten Verse zu übernehmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für.
Der Herr ist getreu in all seinen Worten.
Der Herr hält alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Kommt, lasst uns diesen Herrn anbeten. Herr, ich komme vor dich, um mich ganz zu öffnen. Ich lege alles ab, was mich belastet, und richte meinen Blick auf dich. Meine Sorgen, meine Ängste, meine Schuld und die Last meiner Fehler gebe ich in deine Hände. Lass mich spüren, wie du für mich sorgst, wie du mich umhüllst mit deiner Liebe und Gnade. Befreie mich von allem, was mich niederdrückt, und lass Negatives seine Macht über mich und meine Gedanken verlieren. Herr, erbarme dich. So spricht der Herr, dein Gott, zu dir: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Lob singe dem Herrn, erhebet seinen Namen.
In der Höhe.
Der Herr sei mit euch. Wir hören jetzt die Schriftlesung.
Ich lese uns aus Epheser 2, die Verse 4 bis 10. Das neue Leben als Geschenk der Gnade. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja.
Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bezeugen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied 169, die Strophen 1 bis 5, der Gottesdienst soll fröhlich sein.
Thank you.
Selig sind, die Gottes Liebe begreifen und von dieser Liebe zunehmend ergriffen und folgenreich verändert werden. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext steht im zweiten Kapitel des Epheserbriefes, den wir eben in der Schriftlesung gehört haben. Es sind nur wenige Verse und doch gehören sie mit zu den dichtesten Aussagen des Evangeliums der frohen Botschaft. Paulus zeigt hier in ganz wenigen Versen, wie unser Leben mit Gott beginnt, wo unser Leben seinen Anfang mit Gott hat, wodurch es getragen wird und wohin es führt. Und wenn wir genau hinsehen, entdecken wir etwas Bemerkenswertes, nämlich, dass Gott von Anfang bis Ende der tragende Part ist. Gott liebt, Gott erbarmt sich, Gott macht lebendig, Gott schenkt, Gott schafft neu und Gott bereitet sogar die Wege, in denen wir wandeln dürfen. Und wir Menschen, wir dürfen empfangen, wir dürfen glauben, wir dürfen leben und wir dürfen in den Wegen gehen, die Gott für uns vorbereitet hat. Das ist wichtig, denn wir sind es gewohnt in unseren menschlichen Kontexten, dass wir immer selbst Leistung bringen müssen, um etwas zu erreichen. In der Schule bekommen die Schüler die Noten nicht geschenkt. Sie müssen etwas dafür tun. Im Beruf erwartet dein Arbeitgeber von dir, dass du Leistung bringst. Wenn du dir Ziele setzt, musst du Zeit investieren, üben, etwas leisten. Das ist an sich überhaupt nicht falsch, aber es wird problematisch, wenn wir diese Vorstellung auf unsere Beziehung zu Gott übertragen. Denn dann werden wir irgendwann auch fragen, liebe ich Gott genug? Bete ich genug? Folge ich richtig nach? Wie sehr muss ich denn Gott lieben? Was muss ich denn tun? Und Paulus stellt diesem Denken in diesem Predigttext eine vollkommene andere Bewegung entgegen. Er macht deutlich, dass nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, sondern Gott. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, lebendig mit Christus gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Liebe Gemeinde, vielleicht steckt in den ersten beiden Worten das gesamte Evangelium. Aber Gott. Um zu verstehen, wie gewaltig dieses Aber Gott ist, müssen wir auf die vorausgehende Verse einmal schauen. Dort macht Paulus der Gemeinde deutlich, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Das heißt, von eurer Seite seid ihr in eine Beziehungslosigkeit gegenüber Gott hineingeboren worden, der von seiner Seite euch seit Ewigkeit her liebt. Das heißt, er zeigt hier ein ganz radikales Bild. Er macht deutlich, dass wir Menschen nicht nur irgendwie einen kleinen Stupser von Gott brauchen zur religiösen Orientierung, sondern wir sind tot. Wir kennen Gott nicht seit unserer Geburt. Wir haben von unserer Seite keine Beziehung mit ihm. Und ein Toter kann sich nicht selbst lebendig machen. Ein Toter hat nicht die Kraft und die Entscheidung bei sich, aus dem Grab herauszukommen und zu leben. Und genau dort, wo vom Menschen nichts mehr zu erwarten ist, da setzt Paulus an, aber Gott. Nicht der Mensch kommt aus eigener Kraft, aus seiner Gottesferne heraus, sondern Gott geht den ersten Schritt. Er zeigt, dass es ihn gibt und er zeigt in Jesus Christus, wie er wirklich ist. Er öffnet uns die Augen. Er überwältigt uns in seiner Liebe. Er zieht uns zu sich aus unserem geistlichen Tod und schenkt uns in Jesus Christus das ewige Leben, die Beziehung mit ihm. Das ist der Anfang des Evangeliums. Es fängt nicht bei unserer Liebe zu Gott an, sondern bei seiner Liebe zu uns. Nicht bei unserem Suchen nach Gott, sondern bei seiner Zuwendung für uns. Und Paulus nennt den Grund. Warum hat Gott das all auf sich genommen? Dieses mächtige Wesen, das kein Mensch begreifen kann. Warum wurde er Mensch und kam in unsere Welt hinein, in unsere Krankheit? Und er war sich nicht zu schade und ging sogar in den Tod. Weil er dich liebt. Weil er jeden Menschen so sehr liebt und weil jeder Mensch für ihn so wertvoll ist. Das heißt, die Liebe Gottes uns Menschen gegenüber ist keine Belohnung, die wir bekommen, weil wir ihn zuerst geliebt haben, sondern er hat uns zuerst geliebt. Und wenn wir das zunehmend begreifen, dann verändert das die Blickrichtung unseres Glaubens. Dann drehen wir uns nicht mehr ständig um uns selbst. Dann können wir aufhören, unseren eigenen geistlichen Puls ständig zu fühlen. Wie bin ich denn? Bin ich ein guter Christ? Wie sieht es denn in mir aus? Habe ich das schon bewältigt? Ist das schon aus meinem Leben heraus? Nein, wir sollen nicht um uns kreisen, sondern der Apostel Paulus macht deutlich, schaue zuerst auf Gott, wie sehr er dich liebt. Und je mehr dir das bewusst wird, umso mehr verändert dich diese Liebe. Und wir kennen es doch auch zwischenmenschlich. Liebe kann man doch gar nicht machen. Gott hat niemals von den Menschen erwartet, liebt mich mal aus eigener Kraft. Oder als bräuchte Gott unsere Liebe, sonst wäre er unausgeglichen. Nein, die Liebe zu Gott ist immer eine Folge davon, mehr zu verstehen, wie sehr er uns liebt. Liebe kann man nicht machen. Gott kommt uns in Jesus Christus entgegen und wir müssen seine Liebe nicht erst gewinnen, sondern sie gilt uns seit Ewigkeit. Denn Gottes Wesen ist Liebe. Es ist nicht eine Eigenschaft neben noch anderen, sondern sein ganzes Wesen ist ausschließlich von Liebe, Gnade, Güte, Barmherzigkeit und Treue bestimmt. Und das hat er sichtbar gemacht. Es ist nicht bloße Theorie. Er selbst wurde Mensch. Der allmächtige Schöpfer tritt in das Leben mit uns hinein. Er nimmt selbst Fleisch an. Er wird begrenzter Mensch. Er lässt das Leid an sich heran. Alles, um uns zu zeigen, wie tief seine Solidarität zu seinen Menschen ist. Er ist nicht im Himmel geblieben und hat gesagt, ihr Menschen, schaut doch zu, wie ihr mit eurer Gottesferne zurechtkommt. Sondern er ist uns zuvorgekommen und hat uns seine große Liebe und Barmherzigkeit gezeigt. Christsein bedeutet deshalb mehr, als nur bestimmte religiöse Wahrheiten zu akzeptieren oder sich anzustrengen, bloß nicht unmoralisch zu werden. Christsein heißt, mit Jesus Christus verbunden zu sein, an seiner Kraft zu partizipieren, teilzuhaben, nicht aus eigener Kraft Christ sein wollen, sondern sich lieben lassen von Gott und dann erleben, was diese Liebe in deinem Leben macht. Und damit kommt Paulus zur zweiten Frage. Wenn alles in Gottes Liebe seinen Anfang nimmt, was bedeutet es denn eigentlich, dass wir allein aus Gnade gerettet sind? Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Dieses Wort Gnade sitzt so tief und selbstverständlich in unserer christlichen Sprache, dass ich manchmal glaube, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, wie radikal Gnade ist, was Gnade wirklich bedeutet. Gnade bedeutet, dass Gott uns etwas schenkt, was wir selbst nicht erarbeiten können und was wir auch nicht erarbeiten müssen. Es ist ein Geschenk und kein Geschäft. Dieser Geschäftslogik widerspricht Paulus zutiefst. Auch das Volk Israel kannte die vorauslaufende Gnade Gottes. Gott berief sein Volk, führte es aus Ägypten hinaus, bevor er die Gebote am Sinai gab. Das heißt, Paulus zieht eine radikale Grenze. Unser Heil ist kein Gemeinschaftsprojekt, wo Gott den Anfang macht und dann liegt es an dir, wie es im Leben weitergeht und ob du einmal bei Gott wirklich ankommen wirst. Und das ist wichtig für uns, denn es gibt nicht wenige Christen, die die Gnade oft so verstehen, dass sie uns nur am Anfang gilt. Gott hat mir für eine Vergangenheit vergeben, er nimmt mich an, aber nun liegt es an mir, an meinem Leben als Christ, dass ich auch einmal bei Gott ankommen werde. Aber das wäre keine Gnade, sondern das wäre ein Kredit unter Vorbehalt. Gnade ist nicht nur die Tür, durch die wir gehen, sondern Gnade ist der Raum, in dem wir uns befinden. Und die Zuhörer und die Gegner des Apostel Paulus damals, die haben das schon in einer Hinsicht richtig verstanden. Sie haben nämlich polemisch gesagt, ach, wenn Gott so sehr liebt, wenn Gott nur Gnade hat, dann lasst uns wie die Axt im Walde leben und munter drauf lossündigen. Ja, selbst dann würde die Gnade noch gelten, denn Gnade ist Gnade. Aber der Denkfehler bei diesem Modell der Gegner ist, dass eine erkannte und erfahrene Liebe und Gnade nicht untätig einen lässt. Sie verändert einen. Wenn du zwischenmenschlich Liebe von einem Menschen erfährst, dann sagst du doch auch nicht, oh toll, der liebt mich, ich gehe heute mal fremd. Sondern du willst doch dieser Liebe entsprechen. Diese Liebe macht doch etwas in dir. Sie bringt Gegenliebe hervor. Bei Gott ist es nicht anders. Gott hat niemals gefordert, liebt mich aus eigener Kraft. Sondern, wie es erst Johannes 4,9 sagt, 19 sagt, wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist auch unsere Heilsgewissheit, die wir haben dürfen. Denn an anderer Stelle schreibt Paulus in 2. Timotheus 2,13, wenn wir untreu sind, er bleibt uns treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist Heilsgewissheit. Heilsgewissheit ist keine Selbstgewissheit, die sagt, ich weiß, dass ich immer an Gott glaube, ich weiß, dass ich immer an ihm festhalte, ich weiß, dass immer alles gut wird. Das wäre doch Irrsinn, so zu denken. Woher will ich denn wissen, dass ich nächste Woche nicht mich von Gott absage, dass ich Hass auf ihn kriege, Groll, weil er vielleicht Dinge zugelassen hat, die ich nicht haben möchte? Wir können doch für uns nicht die Hand ins Feuer legen, dass wir an Gott immer festhalten. Aber Gott hat uns versprochen, selbst wenn du loslässt, selbst wenn du wegläufst, ich halte dich in meiner Liebe und ich führe dich zurück. Heilsgewissheit ist Christusgewissheit. Nicht ich bin mir sicher, sondern ich bin mir Christus sicher, der es mir versprochen hat, und der nicht lügen kann, der gesagt hat, nichts und niemand kann dich von meiner Liebe trennen. Das heißt, wir folgen Christus nicht aus Angst heraus, wieder unser Heil zu verlieren oder Liebesentzug zu bekommen, sondern wir folgen ihm nach, weil wir wissen, dass wir unendlich geliebt sind und uns die Gnade gilt. Und das Schöne ist, die Gnade verändert uns. Ein Christen erkennst du nicht in erster Linie daran, dass er moralisch immer netter und freundlicher wird. Ein Christen erkennst du in erster Linie daran, dass er wahrhaftiger wird, dass er zu seinen Schattenseiten steht, dass er zugeben kann, was für ein Dreck auch in ihm vorhanden ist. Christen sind keine besseren Menschen als Ungläubige. Aber Christen dürfen anders mit Schuld umgehen. Sie dürfen mit diesem ganzen Ballast, mit ihren dunklen Schattenseiten, mit ihrer Unvollkommenheit angstfrei in das Licht der Liebe Gottes treten. Sie dürfen Gott teilhaben lassen an allem, was in ihnen vorgeht. Und wenn wir einmal die Rachepsalmen lesen, dann können wir erschrecken, wie wahrhaftig dort manche Beter waren. Psalm 109, einer der brutalsten Psalmen, die wir kennen. Dort bittet der Beter darum, dass Gott die Feinde, seinen Feind schlägt mit Krankheiten, dass seine Frau zur Witwe wird, seine Kinder zu Waisen, dass seine ganze Sippe ausgelöscht wird. So einen tiefen Hass hat er in sich. Und er geht damit zu Gott. Und genau das möchte Gott. Denn Gott sieht doch sowieso, was alles in uns, in unserem Denken, in unseren Gefühlen vor sich geht. Und er lädt uns ein, komm mit diesem Dreck zu mir. Er verzieht nicht das Gesicht und schaut weg und denkt, bäh, was bist du denn für einer? Er sagt, ich kenne das. Ich kenne dich und ich liebe dich. Und komm mit allem zu mir, was in dir vorgeht. Nun könnte man natürlich einwenden, eine Voraussetzung scheint es ja doch offenbar zu geben, nämlich schließlich heißt es ja, aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Ist also der Glaube doch irgendwie ein menschliches Werk, das wir selbst aus uns hervorbringen müssen? Auch hier ist die Reihenfolge wieder ganz entscheidend. Glaube ist nicht der Preis, den wir für Gottes Liebe und Gnade bezahlen. Glauben bedeutet Vertrauen. Und wie Liebe nicht gemacht werden kann, können wir auch kein Vertrauen aus uns herauspressen. Wann entsteht denn bei uns Vertrauen zu einem Menschen? Weil wir uns das vornehmen, dem vertraue ich jetzt mal? Nein. Sondern wenn dieser Mensch sich zuvor als vertrauenswürdig erwiesen hat, dann entsteht in uns Vertrauen. Und genauso ist es bei Gott. Wir machen den Glauben nicht selbst. Denn es heißt ja auch, wir kommen zum Glauben. Das heißt, uns wird etwas geschenkt. Aber der Glaube ist nicht der Retter. Der Retter ist Jesus Christus. Das heißt, der Glaube ist nicht unser menschlicher Beitrag zum Heil, dass Gott uns liebt und uns vergibt, sondern im Glauben dürfen wir erkennen, dass der Retter Jesus Christus ist. Der Glaube ist ein Geschenk. Deswegen sagt Jesus auch in Johannes 6, 29 und 65, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und er sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir ziehen würde. Das heißt, wenn ein Mensch überhaupt Interesse an Jesus entwickelt, er aufmerksam wird auf Gott, er suchend ist, dann ist das schon ein Werk Gottes in diesem Menschen. Da ist etwas geschehen. Da hat Gott an diesem Menschen gearbeitet. Und das Bild aus Johannes 11 von der Auferweckung des Lazarus macht es noch einmal ganz krass deutlich. Lazarus ist 4 Tage lang tot. Er stinkt schon. Und Jesus geht vor das Grab und ruft zu Lazarus, komm heraus. Vielleicht haben das einige Würmer gehört, aber nicht Lazarus. Und Lazarus war auch nicht so, dass er überlegt hat, Gott macht mir ein Angebot, soll ich rauskommen, nehme ich es an oder nicht? Lazarus war tot. Aber warum ist er denn rausgekommen? Weil Gottes schöpferisches Wort das schafft, was er befiehlt. Gott spricht in die Finsternis hinein, es werde Licht und es ward Licht. Gott spricht zu einem Menschen an einem Tag irgendwann, du bist mein, erkenne mich, glaube an mich und es geschieht. Nicht durch Manipulation, sondern durch überwältigende Liebe, die Gott diesem Menschen zeigt. Und genau das macht die wunderbare Spannung des Evangeliums aus. Viele denken ja immer, Christsein ist passiv sein. Ja, passiv schon, wir sind Empfangende. Aber Christsein heißt nicht nichts tun, sondern es ist gerade das Geheimnis, wenn wir von Gott etwas empfangen, werden wir sehr aktiv. Wie wir es bei der Liebe auch kennen. Wenn du das erste Mal verliebt bist, dann macht die Liebe etwas in dir. Sie lässt dich nicht untätig auf der Couch mit einer Tüte Chips sitzen, sondern sie fordert dich heraus. Genauso ist es bei Gott. Solange ich aber glaube, Gottes Liebe hinge nur davon ab, wie gut mein Christsein gelingt, dann werde ich mich Gott immer nur von meiner Sahneseite zeigen. Dann werde ich all das verstecken, was in mir gar nicht schön ist. Wenn ich aber weiß, dass er das alles längst sieht und kennt, dann darf ich zu ihm kommen. Und dann beginnt Veränderung. Denn Veränderung beginnt nie durch Druck oder durch Angst. Echte Veränderung beginnt immer nur durch Liebeserfahrung. Dass jemand dir seine Liebe nicht entzieht, auch wenn du ihr nicht entsprochen hast. Damit könnte Paulus eigentlich enden und könnte sagen, fertig, ihr seid aus Gnade gerettet, nicht aus Werken. Aber er macht nun am Ende noch deutlich, was diese Gnade aus einem Menschen macht. Und dabei führt er uns nicht weg von der Gnade wieder in die Leistung, sondern tiefer in die Gnade hinein. Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Selbst jetzt, wo Paulus von unseren guten Werken spricht, beginnt er wieder nicht bei uns, sondern bei Gott, indem er sagt, wir sind Gottes Werk. Paulus schaut also auf Christen nicht als auf Menschen, die religiöse Angestellte Gottes sind, die ihr Pensum abzuleisten haben, sondern auf geliebte Kinder Gottes, auf sein Werk. Und die guten Werke, von denen Paulus hier spricht, sind nicht nur gute Taten gegenüber anderen Menschen, das natürlich auch. Sie sind in erster Linie das gute Werk, das Gott in uns anfängt, wenn er uns den Glauben schenkt, wenn er uns zeigt, wie sehr er uns liebt. Frucht kann man nicht machen. Du kannst nicht einem Baum einfach Früchte anhängen, sondern er muss in dem guten Boden die Nährstoffe bekommen, damit Frucht entstehen kann. Und Frucht ist ein lebenslanger Prozess. Du musst nicht aus eigener Kraft versuchen, all diese Früchte, von denen Paulus dann spricht, wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung etc. aus eigener Kraft hervorbringen. Sondern Gott hat versprochen, das Werk, das ich mit dir begonnen habe, werde ich vollenden. Nicht, indem du sündfrei auf dieser Erde wirst, aber er hat versprochen, ich werde beginnen. Und dann werden wir wahrhaftiger, dann werden wir ehrlicher vor Gott. Und ich glaube, das schönste Zeugnis, wenn wir einmal auf dem Sterbebett liegen, das wir geben können, ist nicht in erster Linie, dass wir sagen, Gott hat mir den Lottogewinn geschenkt, Gott hat mir dieses genommen und jenes gegeben, sondern dass wir sagen dürfen, sein Evangelium hat mich wahrhaftiger gemacht, ehrlicher, zu merken, wie sehr ich diese Liebe, wie sehr ich diesen Gott täglich brauche. Wir dürfen wahrhaftiger werden. Gnade bedeutet nie Stillstand, sondern Gnade macht aktiv. Und selbst diese Werke, von denen hier die Rede ist, müssen wir nicht verkrampft suchen. Paulus sagt, Gott hat sie vorbereitet, dass wir darin wandeln. Wie befreiend, wandeln, nicht rennen, nicht wie Sklaven abarbeiten. Nicht ständig meinen, ich muss mich irgendwie engagieren, um Gott zu zeigen, was ich für ein guter Christ bin, sondern einfach mit Jesus Christus jeden Tag leben und darauf vertrauen, dass er Wege öffnet. Und viele der Wege erkennen wir oft erst im Rückblick, dass wir erkennen, ein Wort, das ich damals gesagt habe, hat einem Menschen geholfen. Eine Tat, die für mich vielleicht damals unbedeutend war, hat ein Leben verändert. Nicht, Über jedem vorbereiteten Weg steht ein göttliches großes Schild: Achtung, dein göttlicher Auftrag. Sondern es ist viel befreiender. Vieles geschieht ganz unspektakulär, mitten in unserem ganz gewöhnlichen Alltag. Und wir müssen nicht jeden Morgen aufstehen und schon den Plan Gottes für unser gesamtes Leben wissen, sondern wir dürfen ganz entkrampft aufstehen in dem Wissen: Ich bin geliebt. Und wenn Gott mich segnet und andere durch mich segnen will, dann wird er das tun. Dann kommen Situationen, die muss ich nicht suchen, sie werden kommen. Und dann werde ich im Rückblick sehen: Er war ja bei mir. Er hat mich geführt. Damit schließt sich der Kreis dieses Predigttextes. Am Anfang steht seine Liebe, in der Mitte steht seine Gnade und am Ende ein Leben, das aus dieser Liebe und Gnade wachsen darf. Wir sind sein Werk. Und vielleicht dürfen wir etwas mehr von den Lasten ablegen, die oft auf unseren Schultern liegen. Dass wir wissen, wir müssen Gottes Liebe nicht verdienen. Sie gilt uns längst seit Ewigkeit. Und du kannst nichts daran ändern, dass Gott dich liebt. Du kannst ihm ins Gesicht spucken, dich über ihn lustig machen. Du kannst lästern. Du kannst ihm mit der Peitsche den Rücken zerfetzen und ihn ans Kreuz schlagen. Kein Weichei, Jesus, der allmächtige Gott, spricht noch vom Kreuz herab: Ich vergebe dir. Ich liebe dich. Können wir uns vorstellen, wie radikal Gottes Gnade und Liebe ist? Und ich glaube, wenn wir eine Sekunde uns einmal mit den liebenden Augen Gottes selbst anblicken würden, alle Zweifel gegenüber Gott und alle Selbstzweifel wären für immer weg. Wenn du sehen würdest, wie sehr Gott dich schätzt, das allmächtige Wesen, das von Milliarden Engeln angebetet wird, schätzt dich, liebt dich und hört nicht auf, dich zu lieben. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft, eine wunderschöne, frohe Botschaft. Gott ist auf unserer Seite. Er geht mit uns durch dieses Leben. Ja, er handelt nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Ja, wir können auch Groll gegenüber Gott empfinden, wenn er nicht so handelt, wie wir uns das gewünscht haben. All das hält seine Liebe und Gnade aus. Und er geht mit, bis an den Tag, wo er dich heimruft. Und dann wirst du etwas erleben, das du dir in deinen schönsten Träumen nicht ansatzweise vorstellen kannst. 1. Korinther 2, Vers 9: Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr je gehört hat, was in keines Menschen Herzen sich vorzustellen ist, das erwartet dich bei Gott. Du wirst Gott persönlich sehen. Und in dem großen Gericht, auf das wir uns freuen dürfen und das mit Angst gar nichts zu tun hat, wird er uns befreien von allem, was nicht nach seiner Vorstellung ist. Alle deine Tränen hat er gezählt. Er wird dich von allen Lasten befreien. Er nimmt alles aus dir heraus, was nicht gut ist. Er gestaltet dich mit Jesus Christus. Dann wird eine Zeit kommen, wo es nie wieder Hass und Streit gibt. Keine Krankheiten, nie wieder an dem Grab eines geliebten Menschen stehen müssen und weinen und Abschied nehmen. Siehe, ich mache alles neu. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Amen. Wir singen das Lied 621, die Strophen 1 bis 3, ins Wasser fällt ein Stein. Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass unser Leben mit dir nicht bei uns beginnt, sondern bei dir. Nicht unsere Liebe zu dir ist der Anfang, sondern deine Liebe zu uns. Nicht unsere Treue hält dich fest, sondern deine Treue hält uns. Nicht unsere Leistung macht uns zu deinen geliebten Kindern, sondern deine Gnade schenkt uns, was wir uns selbst niemals geben könnten. Darum kommen wir zu dir, so wie wir sind, mit unserem Glauben und unseren Zweifeln, mit unserer Freude und unserer Müdigkeit, mit dem, was uns gelungen ist und mit dem, woran wir immer wieder scheitern. Danke, dass wir vor dir nichts verbergen müssen. Schenke uns immer tiefer die Gewissheit, dass deine Gnade nicht nur am Anfang unseres Glaubens steht, sondern unser ganzes Leben trägt. Wir bitten dich für die Menschen, die unter einem Gottesbild leiden, das ihnen Angst macht. Für diejenigen, die meinen, sich deine Liebe verdienen zu müssen. Für Menschen, die ständig ihren eigenen geistlichen Puls fühlen und sich fragen, ob ihr Glaube groß genug, ihr Leben gut genug und ihre Nachfolge konsequent genug ist. Lass sie neu entdecken, dass du reich bist an Barmherzigkeit und dass deine Liebe ihren Grund nicht in unserer Leistung, sondern in deinem Wesen hat. Wir bitten dich für Menschen, die gerade nicht glauben können, die zweifeln oder dich nicht mehr spüren. Für diejenigen, die müde geworden sind, die enttäuscht sind von dir, von anderen Menschen oder auch von sich selbst. Lass sie erfahren, dass unsere Schwachheit deine Treue nicht aufhebt. Wo wir untreu sind, bleibst du treu. Wo wir dich nicht festhalten können, halte du uns fest. Wir bitten dich für alle Menschen, die unter ihren eigenen Schattenseiten leiden. Für diejenigen, die sich selbst nicht annehmen können, die sich schämen für das, was in ihnen ist, oder die vor dir und vor anderen eine Rolle spielen, weil sie Angst haben, so wie sie wirklich sind, nicht angenommen zu werden. Lass deine Gnade uns wahrhaftig machen. Schenke uns den Mut, mit dem ins Licht zu kommen, was in uns dunkel, widersprüchlich und verwundet ist. Und lass dort deine Liebe ihr heilendes und verwandelndes Werk tun. Wir bitten dich auch für die Menschen, die du uns auf unseren Weg stellst. Öffne unsere Augen für diejenigen, die unsere Nähe, ein offenes Ohr oder unsere Hilfe brauchen. Lass uns erkennen, wo du uns gebrauchen möchtest und befreie uns von dem Druck, dabei immer etwas Großes leisten zu müssen. Wir bitten dich für die Kranken, Trauernden und Einsamen, für Menschen, die Angst haben oder keine Lebensperspektive mehr sehen. Sei ihnen nah, schenke Trost und Hoffnung und stelle ihnen Menschen zur Seite, die ihre Last mittragen. Und wir bitten dich für unsere Welt, für die Opfer von Krieg, Gewalt und Ungerechtigkeit. Schenke Frieden, wo Hass regiert und Hoffnung, wo Menschen keine Zukunft mehr sehen. Herr Jesus, wir kennen nicht alle Wege, die vor uns liegen, aber wir vertrauen darauf, dass du mit uns gehst. Lass deine Liebe ihr Werk in uns tun, deine Gnade uns tragen und uns auf den Wegen wandeln, die du für uns bereitet hast. Wir wollen gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen zum Abschluss das Lied 590, die Strophen 1 bis 3. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Ich möchte uns noch den Segen Gottes zusprechen. Die Liebe Gottes umgebe dich und schenke dir die Gewissheit, dass du sein geliebtes Kind bist. Die Gnade des Herrn trage dich, auch wenn dein Glaube nicht stark ist und wenn du zweifelst und du schwach bist. Der Heilige Geist wirke in dir, lasse seine Frucht in dir wachsen und führe dich auf die Wege, die Gott für dich bereitet hat. Und so segne und behüte dich dieser Gott. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und er sei dir gnädig. Amen.